Lasst euch der Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, als widerführe euch etwas Seltsames, und wisst, dass eben dieselben Leiden über alle Brüder in der Welt gehen. Ich habe heute Morgen gedacht, ich sollte eigentlich über diesen Text predigen. Und wenn heute Morgen der Pastor beim Predigen in Schwitzen kommt, dann müsst ihr kein Mitleid haben mit ihm. Es macht gar nichts, wenn Pastoren beim Arbeiten auch einmal schwitzen. Also wenn es dann einmal größer wird und bei mir läuft es, dann einfach keine Sorge. Ich sage es im Voraus, weil ich sehe dann immer so mitleidsvolle Gesichter. Und das irritiert mich. Es macht gar nichts, wenn der Kerl auch beim Arbeiten mal schwitzt. Heute möchte ich euch gerne mit hineinnehmen in eine neue kleine Sommerpredigtreihe. Ihr seht da vorne, sie heißt geistlich oder innerlich wachsen, reifen und die Gemeinde. Mein Pastorenkollege Boris und ich, wir haben uns diesen Sommer einmal zurückgezogen in die Stille und haben darüber in der Stille gebrütet, was könnte dran sein thematisch für die nächsten Monate, für unsere Gemeinde. Und wir sind beide unabhängig eigentlich auf die gleichen Gedanken gekommen. Nur formulieren, da mussten wir uns ein bisschen einigen, die Formulierung. Aber es war in die genau gleiche Richtung. Innerlich wachsen, innerlich reifen und die Gemeinde. Heute wollen wir starten. Nächsten Sonntag wird Boris Grunau die Fortsetzung machen. Und dann gibt es ja ein ganz aktuelles Thema in unserer Gemeinde, nachdem zwei unserer Älteste zurückgetreten sind, sind wir im Moment mitten im Berufungsprozess für neue Mitglieder in die Gemeindeleitung. Und ist ja schon interessant, die Bibel thematisiert dieses Thema relativ intensiv und oft. Was sind Voraussetzungen? Wer soll da in eine Gemeindeleitung kommen? Und wir haben gedacht, wir werden ein oder zwei Predigten auch darüber machen. Leitung in der Gemeinde, wie hat sich Gott das gedacht? Und es passt auch ganz gut zu diesem Thema. Es hat sehr viel zu tun mit innerlich wachsen, mit innerlich reifen. Aber heute Morgen möchten wir jetzt ins erste Thema hineinsteigen und das heißt ganz einfach, ihr seht es da vorne, die Hauptsache ist. Die Hauptsache ist. Und bevor ich jetzt den Text lese aus 1. Timotheus 1, möchte ich eine kurze Einführung machen zum Text, dass ihr denn gleich drin seid, wenn ich den Text lese. Dieser Brief wurde ja an Timotheus in erster Linie adressiert. Und diesen Timotheus hat der Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise kennengelernt. Der ist ihm aufgefallen unter vielen anderen Männern. Das ist ein begabter Mann und vor allem, er ist ein zuverlässiger Mann. Und so hat Paulus, durch den Heiligen Geist geleitet, diesen Timotheus berufen zu seinem Mitarbeiter. Und auch der Timotheus hat Ja gesagt zu dieser Berufung. Eine Berufung hat immer zwei Seiten. Und so sind die beiden oft und miteinander unterwegs gewesen. Und der Timotheus hat oft auch noch Spezialaufträge übernommen vom Apostel Paulus. Und dieser Brief wurde ja am Ende verfasst des Lebens oder fast am Ende vom Apostel Paulus. Höchstwahrscheinlich wissen wir aus der Kirchengeschichte, in Apostelgeschichte lesen wir das nicht, aber die hört ja früh auf, wurde Paulus nochmals in Rom freigelassen für eine kurze Zeit durch den interessanterweise durch Nero, den brutalen Christenverfolger. Er wurde nochmals freigelassen und da war Timotheus und Paulus nochmals auf Kreta und sind höchstwahrscheinlich von Kreta jetzt nochmals nach Ephesus gekommen. Dort war eine große Gemeinde. Vor zwei Jahren haben wir uns mit dem Sendschreiben in Ephesus beschäftigt. Das war eine große, blühende Gemeinde, aber diese Gemeinde war in einer Krise. Ja, was tun? Der Apostel Paulus, der hatte weitere Reisepläne, der wollte weiter, hat anderen versprochen zu kommen, anderen Personen und auch Orten. Und hier setzt jetzt der Text ein, 1. Timotheus 1 ab Vers 3, wo er zu Timotheus sagt, als ich nach Mazedonien abreiste, jetzt eben von Ephesus, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten, und gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Das ist ein nicht gerade beneidenswerter Auftrag. Ihnen das zu verbieten, und das war ein größeres anhaltendes Problem. Deshalb heißt es weiter, halte dich auch weiterhin an diese Anweisung. Denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Sie bringen keine Liebe hervor. Und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Da sind wir bei unserem Thema. Luther übersetzt hier die Hauptsache oder die Hauptsumme aller Verkündigung oder Unterweisung ist, Vers 5, Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Dieses Ziel, eben diese Hauptsache, haben jene Leute aus den Augen verloren, und daher ist alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Soweit dieser Text. Ich mag mich nicht mehr genau erinnern, war es in der ersten Klasse oder war es in der zweiten Klasse, Primarschule, da kam der Satz auf unter uns Schülern, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Ich weiß nicht, wie viele Male wir diesen Satz heruntergeleiert haben. Und wir kamen uns unglaublich klug vor, zu sagen, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache Hauptsache ist. Ich weiß nicht, ob wir den Satz überhaupt verstanden haben, aber wir fanden den cool. Unzählige Mal, die Lehrerin mussten wahrscheinlich die Ohren geläutet haben. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist. Ich weiß nicht, ob wir das verstanden haben, was wir gesagt haben, aber dieser Satz, der hat schon in sich. Jetzt ist ja Ferienzeit. Und wie manche Mutter versucht vielleicht gerade in den Ferien das Programm ein bisschen runterzufahren. Und sie sagt, ich will nicht dreimal im Tag eine Mahlzeit organisieren, morgens, mittags und nachts, sondern Hauptsache ist in den Ferien eine richtige Mahlzeit. Und in den Geschäften tönt es ganz ähnlich. Viele sind in den Ferien, aber die Geschäftsleitung sagt, die Hauptsache ist, dass das Kerngeschäft gewährleistet ist. Das Hauptgeschäft. Das andere können wir irgendwie runterfahren. Oder auch als Gemeinde ist ja jetzt im Sommer ein bisschen weniger los und das ist auch schön. Aber Hauptsache ist, seid ihr einverstanden, der Sonntagsgottesdienst sollte gewährleistet sein. Mit Kids-Treff übrigens herzlichen Dank für die, die auch während den Ferien den Kids-Treff machen. Herzlichen Dank. Oder auch das Gebet. Hauptsache, das bleibt. Gottes Reich steht ja nicht still in den Ferien. Tatsächlich, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist und bleibt. Und das war auch das große Anliegen, das spüren wir aus diesen Versen von Paulus im Blick auf diese Gemeinde in Ephesus von damals. Aber Gottes Wort ist ja zeitlos. Und deshalb ist es noch heute das große Anliegen von Jesus in Bezug auf alle Christen. Wenn nämlich die Hauptsache in unserem Leben Hauptsache ist und bleibt, dann hat es positive Auswirkungen auf unsere innere Gesundheit, auf unsere persönliche Reife im Glauben. Dann finden wir, oder wir sind dann in der richtigen Spur der Nachfolge von Jesus. Ich habe das so versucht, als eine Spur darzustellen. Aber die Gemeinde in Ephesus, die war eben in einer Krise. Die war in Gefahr, von dieser Spur, von dieser Hauptsache abzuweichen, diese Hauptsache zu verlassen, auf Abwege zu kommen. Ich habe das versucht, einfach darzustellen. Da gab es Leute in dieser Gemeinde, die, wir haben es gehört und gelesen, die mit Legenden hausiert haben, oder andere Übersetzer übersetzen, mit Fabeln oder mit Mythen. Das waren zum Teil Leute mit jüdischem Hintergrund, die die Geschichten aus dem Alten Testament sehr fantasievoll und spekulativ ausmalten. oder das Gesetz haarspalterisch auslegten. Oder es waren auch Leute mit eher philosophischem Hintergrund, die allgemeine Wahrheiten mit fantasievollen Geschichten eingepackt haben. Und das Hauptproblem damals war, das kennen wir zum Glück heute nicht mehr, das Neue Testament, wie wir es heute kennen, das gab es noch gar nicht in der definitiven Form. Und das gab unglaublich viel Durcheinander. Man hatte damals wohl schon natürlich die Evangelien, es gab schon alle Paulusbriefe oder fast alle. Aber daneben gab es noch viele andere Briefe, die da herumgeschickt wurden. Sogenannte Pseudobriefe. Von Menschen, die sich wichtig machen wollten, die sagten, ich habe auch autoratives Wort Gottes. Ich muss das ein bisschen vorstellen. Ich möchte euch nur ein Beispiel nennen. Es gab damals ein sogenanntes Kindheitsevangelium des Thomas. Es gab noch viele andere in der gleichen Richtung. Aber nur ein Beispiel. Es gab ein sogenanntes Kindheitsevangelium des Thomas. Da werden Kindergeschichten erzählt, als Jesus eben noch ein Kind war. Da ist zum Beispiel eine Geschichte drin, dass Jesus an einem Sabbat an einem Bach spielte und dann hat er so Tonvögel gebastelt. Und dann haben die Nachbarn reklamiert und zu Maria und Josef gesagt, was schaut ihr da, euer Sohn, der bastelt da etwas am Sabbat, am Bach, so Vögel. Und die Eltern kommen dann laut dieser Geschichte, Maria und Josef sagen zu Jesus, was machst du da? Und dann hätte Jesus nur in die Hände geklatscht und dann hätten diese Lehmvögel wären plötzlich davon geflogen. Oder eine andere Geschichte, wie Jesus half seinem Vater als Zimmermann und er wollte ein Bett anfertigen und oh weh, ein Brett war zu kurz. Und Josef war bekümmert. Und da klamm der kleine Jesus und zupft ein bisschen am kleinen Brett und zieht es in die richtige Länge. Das ist nur ein Beispiel. Und von solchen und ähnlichen Briefen und Evangelien wimmelte es nebst den richtigen aus unserer Sicht. Also ein riesen Durcheinander damals. Bis das Neue Testament definitiv festgelegt wurde, das ging fast 400 Jahre. Bis man ganz, ganz sicher war, diese 27 Bücher, die sind von Gott inspiriert und autorisiert. Vielleicht hier ein kleiner Hinweis, man hört immer wieder das Argument, ja die Bibel ist ja von Menschen geschrieben, jawohl. Aber es war ein ganz langer, sorgfältiger Prozess, bis man ganz, ganz sicher war vor Gott. Dieses Buch ist von Gott autorisiert und dieses nicht. Es ging fast 400 Jahre. Und das ist auch ein gutes Argument. Das war also nicht leichtsinnig entschieden, sondern wenn man nicht sicher war, gewisse Bücher, die waren klar, das ist Gottes Wort, andere weniger, 400 Jahre bis dann, wurde dann festgelegt, jawohl, jetzt sind wir ganz, ganz sicher, das gehört dazu und die anderen gehören nicht dazu. Das war also die Situation damals in Ephesus. Heute haben wir zum Teil ein bisschen eine andere Situation, aber ich möchte auf das jetzt nicht eingehen, sonst kommen wir nicht zur Hauptsache. Ich habe in Bibelkommentaren geschaut, die haben das zur Hauptsache gemacht, wie es heute läuft. Ich möchte das nicht tun. Heute ist es zum Teil anders, zum Teil ganz ähnlich, aber etwas ist gleich. Nämlich dieses Faktum, die Gemeinde von Jesus ist immer noch umkämpft. Sie war damals umkämpft und sie ist heute noch umkämpft. Und man hat es damals gespürt und wir spüren das noch heute. Die Gemeinde ist für den Satan ein Dorn im Auge. Wir spüren das noch heute und sage euch ganz ehrlich, ich bin von Herzen gerne Pastor mit Leidenschaft. Auf das könnte ich gerne verzichten, ehrlich gesagt. Immer wieder zu spüren, für den Satan ist die Gemeinde ein Dorn im Auge. Das gehört zum wenigsten Schönsten vom Dienst, aber es gehört einfach auch dazu. Das ist noch heute dasselbe. Und deshalb ist es noch heute wichtig, was ist denn die Hauptsache? Und das wollen wir jetzt lesen nochmals im Vers 5. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt so: Das Ziel von aller Verkündigung muss sein, oder Luther übersetzt eben, die Hauptsache oder die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus einem reinen Herzen. Nochmals, die Hauptsache als erstes aller Verkündigung ist eine Liebe zu Jesus, zu den Menschen aus einem reinen Herzen. Ja, wo ist denn das Herz? Die Bibel redet ja viel vom Herz. Es gibt Naturvölker, die sagen, dem wir Herzen sagen, sagen sie, das ist der Bauch. Ja, der ist ja auch wichtig. Und leider wird der manchmal ein bisschen mehr, ich habe es heute Morgen, als ich das Hemd angezogen habe, gemerkt, mehr als lieb wird der ein bisschen breiter, der Bauch. Sagen viele Naturvölker, da ist das Herz, das ist das wichtigste Stück des Menschen, der Bauch. Und der ist auch wichtig. Aber was meint die Bibel mit Herz? Sie meint fast immer dasselbe. Wenn es geistlich gemeint ist, ist der Ort, wo meine Gefühle entstehen, es ist der Ort, wo mein Wille entsteht. Oder man kann es auch so sagen, das Herz ist die Kommandozentrale von unserem Menschsein. Aber da gibt es ein Problem mit unserem Herzen. Die Bibel sagt nämlich, dass unser Herz, und zwar seit Geburt, nicht rein ist, nicht sauber ist. Gott klagt schon im ersten Buch in der Bibel, schon im 8. Kapitel, sagt Gott, was ihr da vorne seht, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Das ist ein gewaltiger Kontrapunkt zum Humanismus oder auch zum Gutmenschentum, wo gesagt wird, jeder Mensch hat einen guten Kern und den muss man entfalten, freilegen, entwickeln. Oder es in der Aufklärung hieß, es war eine große Kampagne bis heute, musste Menschen zum aufrechten Gang verhelfen. Aber die Realität stimmt doch mit Gottes Wort überein. Habt ihr schon mal so ein kleines, niedliches Kind gesehen auf dem Wickeltisch, das von der Mutter liebevoll gewickelt wird? Was kann man da schon bei ganz kleinen Kindern beobachten? Wutanfall. Das Vögli lupft da vom Wickeltisch, weil es nicht passt, was die Mutter liebevoll will. Die Bibel kennt dieses, der Gedanke vom Unschuld, von den unschuldigen Kindern nicht. Und wir sehen heute zum Teil in der Pädagogik, was für katastrophale Folgen das hat. Wenn man vom guten Kern spricht. Das ist das große Problem. Unser Herz ist seit Geburt eben nicht rein, ist nicht sauber. Und es gibt keinen Lappen und es gibt kein Reinigungsmittel, wo wir dieses Herz selber reinigen können. Und deshalb ist die Bibel voll von Jesus, dem Erlöser. Auch schon das Alte Testament ist voll von Jesus. Nur ein Beispiel. Israelische Theologen haben mittels Computer festgestellt, dass genau in der Mitte des Alten Testamentes, in der Mitte, lässt sich das 53. Kapitel im Buch Jesaja finden. Hochinteressant. Das 53. Kapitel, das ist die genau, also ich habe es nicht nachgerechnet, ich kann das auch nicht, das haben sie da per Computer berechnet, die Mitte des Alten Testamentes. Und was heißt es dort in diesem 53 Kapitel? Da heißt es unter anderem, er von Jesus schon prophetisch vorausprophezeit, er ist um unserer Sünde zerschlagen. Und dann heißt es weiter, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Sind wir rein. Und deshalb sagt Jesus dann in der Bergpredigt, glücklich sind diejenigen, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, nur diejenigen, die ein reines Herz haben. Und dieses reine Herz ist ein Geschenk. Und Jesus hat alles gegeben. Wir feiern es heute wieder im Abendmahl. Um dieses reine Herz für uns alle möglich zu machen. Er hat sich eine Dornenkrone auf sein edles Haupt schlagen lassen. Er hat sich auf bestialische Weise auspeitschen lassen, der unschuldige Gottessohn. ließ sich unschuldig an ein Kreuz, ein verfluchtes Kreuz, nageln. Und aufgrund dieser Erlösungstat kommt jetzt die Liebe Gottes in unser Herz hinein, als ein Geschenk. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es ist ein Geschenk. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann fließt diese geschenkte, diese unverdiente Liebe wieder zurück zu Jesus und auch zu anderen Menschen. Das ist die Hauptsache. Liebe aus einem reinen Herzen. Habe ich vorhin gesagt und auch versucht zu belegen aufgrund des Evangeliums, das reine Herz ist ein Geschenk Gottes und auch, dass die Liebe in unser Herz hineinkommt, nämlich die Agape-Liebe, die Gottesliebe, ist ebenfalls ein Geschenk. Ja, wo ist denn meine Verantwortung? Und auf das zielt jetzt der Text ab. Ich habe auch eine Verantwortung, ganz einfach. Diese Verantwortung besteht darin, dass ich darauf achte, dass ich nicht neuer Dreck, dass ich nicht neue Sünde wieder in unser Herz einnisten kann. Und ich möchte es anders sagen, die Liebe von Jesus und die Liebe zu Jesus, die achtet darauf, das ist kein Krampf, aber sie achtet darauf, dass nicht neuer Dreck, neue Sünde sich in unserem Leben wieder einnisten kann. Schon im Alten Testament heißt es im Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz. Das ist unsere Verantwortung. Und jetzt ist die große Frage, wie kann denn das im Alltag funktionieren? Liebe aus reinem Herzen. Ich möchte zwei Beispiele machen. Ich erhalte ab und zu als Pastor was Wertschätzendes von der Gemeinde. Manchmal im Fächli ist ein netter Brief oder auch ein Gutschein. Diese Woche war ein Gutschein drin. Meistens schreiben die Absender nicht, wer es reingetan hat, aber ich bin ja schon länger da und kenne die Handschriften. Was denkt ihr von mir? Ich erlebe so eine Wertschätzung und dann begegnet mir am Sonntag diese Person. Was habe ich da für Gefühle? Das sind doch Gefühle, Liebe aus reinem Herzen. Einverstanden? Kommt automatisch, muss ich nichts machen. Aber es gibt ja auch andere Situationen. Ich hatte einen Lehrer, der hat immer mal wieder gesagt, es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es seinem bösen Nachbarn nicht gefällt. Kennt ihr das, solche Nachbarn? Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ja, wie funktioniert denn das, Liebe aus reinem Herzen? Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein Erlebnis in den Sinn gekommen, das ich zusammen mit dem vorherigen Jugendpastor, mit Rudi Kröker, erlebt habe. Vor Jahren. Wir sind beide nämlich jämmerlich zusammengestaucht worden von irgendjemandem. Ich weiß nicht mal, was es war, ich weiß nur noch, wir wurden jämmerlich beschimpft und zusammengestaucht. Also nicht von den Nachbarn, sonst Leuten. Beide zusammen. Und dann saßen wir wieder mal zusammen im Büro, hatten Bürositzung. Ich sehe den Rudi immer noch vor mir in solchen Situationen. Wir haben das ja mehrmals erlebt. Da hat er immer den Kopf runtergehalten. Ich ein bisschen weniger, weil ich schon ein bisschen länger Pastor bin und schon einiges erlebt habe. Aber wir haben darüber gesprochen, was machen wir jetzt? Wie reagieren wir auf diese Beleidigung, diese Beschimpfung? Und so das Erste ist da, ja, das lassen wir uns nicht gefallen. Wie du mir, so ich dir. Das ist in unserer Natur. Und deshalb sagt auch die Psychologie, wer verletzt worden ist, der verletzt immer auch andere. Dieser Mechanismus ist automatisch in uns drin. Und dann, als Rudi den Kopf wieder hochhielt, hat er zu mir gesagt, ich sehe das heute noch, er hat gesagt, Matthias, wir beide behalten unser Herz rein. Sonst werden wir nämlich auch schuldig. Und wie behält das Herz rein? Indem wir trotzdem, was passiert ist, respektvoll und wertschätzend mit diesen Leuten und mit der Person umgehen. Und indem wir trotzdem einfach sachlich nüchtern bleiben im Umgang, indem wir korrekt bleiben. Und dann hat er gesagt, dann bleiben wir nämlich unter Gottes Schutz und unter Gottes Segen. Und das Schöne ist, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Es gibt eine Kraft, die das schafft. Und man kann den Menschen ruhig in die Augen schauen, die einen zutiefst verletzt haben. Mir ist dazu ein Bild seit vielen Jahren sehr, sehr hilfreich geworden. Dieses Bild nämlich der Beziehungsautobahn. Hier bin ich und da bist du. Und das ist die Beziehung jetzt von mir zu dir. Und da gibt es ja auch eine Wechselwirkung von dir zu mir. Das ist wie eine Autobahn, da gibt es eine Abschrankung. Das ist mir sehr hilfreich geworden, da kann man nicht hinüber. Und Liebe aus einem reinen Herzen heißt, ich bin nur für diese Linie, für diese Bahn verantwortlich. Zum anderen, dass ich liebevoll bin, respektvoll, sachlich korrekt, wertschätzend und das ist unabhängig, wie die andere Person sich zu mir verhält. Eine große Entlastung. Das ist nicht abhängig, wie er tut, dann tue ich auch, oder? Sondern da ist eine Abschrankung. Ich bin nur für diesen Bereich verantwortlich. Wir haben in der Bibel ja mehrere Beispiele. Es gibt einen Klassiker von David und Saul. Wo der Saul David grundlos verfolgt hat und dann kommt er in Engedi genau in die gleiche Höhle. Der Saul, wie der David und seine Männer haben gesagt, so, das ist der Beweis, Gott hat ihn in deine Hand gegeben und jetzt hopf ab. Und lest mal die Geschichte nach, der David wollte auch Kopf abmachen. Aber da hat Gott zu ihm gesprochen, als er da war schon, Kopf ab. Und da fing sein Herz zu pochen, das ist das nächste Thema, was wir denn kommen, warum hat es da gepocht? Und er hat nur einen Zipfel abgeschnitten von seinem Rock. Und dann ist er aus der Höhle gekommen und hat zu Saul gesagt, der Herr wird zwischen mir und dir richten. Du bist Gott verantwortlich, wie du dich zu mir verhältst. Aber von mir sei es ferne, meine Hand an einen Gesalbten Gottes zu legen. Liebe aus einem reinen Herzen. Das ist die Hauptsache, das Ziel aller Verkündigung. Jetzt wird noch etwas Zweites genannt, was auch die Hauptsache ist in aller Unterweisung. Liebe aus einem guten Gewissen. Was ist denn das Gewissen? Das Gewissen, da verhält sich fast ähnlich wie beim Herzen. Das kann man manchmal nicht ganz trennen, aber es ist nicht dasselbe. Das Gewissen könnte man vielleicht vergleichen wie mit einem Richter, der wohl in uns drin ist, aber er beurteilt uns wie von außen. Es gibt Theologen, die sagen, das ist einer der Gottesbeweise, denn durch Evolution, wie willst du das Gewissen erklären? Eine Instanz in uns drin, die uns aber wie von außen beurteilt. Und in der Antike hat man gesagt, das Gewissen wäre Gottes Stimme. Aber ich glaube, das ist nicht biblisch. Weil unser Gewissen, das kann auch abgestumpft sein durch die Sünde. Unser Gewissen kann auch irren. Unser Gewissen kann auch fehlgeleitet sein, im ganz Feinen, übersensibel oder im Groben. Und trotzdem redet Gott auch über unser Gewissen. Wir haben viele Bibelstellen. Die erste Predigt von Petrus nach Pfingsten, da heißt es, dass die Menschen so überführt und getroffen waren vom Evangelium, dass es ihnen durchs Herz ging. Das ist eben das Gewissen hier. Aber die Hauptsache ist, unser Gewissen wird letztendlich nur gut, findet nur dann tiefsten Frieden durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Nochmals, die Mitte des Neuen Testamentes, Jesaja 53, er, Christus, wurde für uns bestraft und dann, in euren Übersetzung ist eine Frage, und wir haben nun Frieden mit Gott. Und dieser Friede wirkt sich auch auf unser Gewissen aus. Und deshalb jubelt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 10 und sagt, wir sind los vom bösen Gewissen. Aber auch hier haben wir eine Verantwortung. Und ich denke, da will uns der Text hinführen. Liebe aus einem guten Gewissen. Und sie besteht darin, dass wir eben auch hier nicht zulassen, dass unser Gewissen wieder mit bewusster Sünde belastet wird. Erstens und zweitens, und da haben wir auch Verantwortung, dass wir durch die tägliche Verbundenheit mit Jesus und durch den Umgang mit dem Wort Gottes unser Gewissen schärfen. Es gibt ja Leute, die haben so ein übersensibles Gewissen, die machen sich für alles ein Gewissen, wo sie gar nicht müssten. Aber gerade auch der Umgang mit Gottes Wort, dadurch wird unser Gewissen nach Gottes Willen auch geschärft und stabilisiert und letztendlich auch sensibilisiert für das Wirken des Heiligen Geistes im Alltag. Das ist das Ziel, die Hauptsache aller Verkündigung: Liebe aus einem guten Gewissen. Und jetzt ist wieder die Frage, wie sieht das im Alltag aus? Und hier können wir von Paulus lernen. Der Apostel Paulus sagt das wunderbar, das ist Praxis. Er sagt, ich übe mich alle Zeit ein unverletztes Gewissen haben vor Gott und den Menschen. Das sagt Paulus. Und das können wir auch von ihm lernen. Ich will nicht zulassen, dass mein Gewissen wieder durch Sünde belastet wird. Und das merken wir. Das war auch das Anliegen von Rudi. Wir wollen das nicht zulassen. Ich hatte kürzlich Kontakt mit Beat Abri, dem Evangelisten, der auch schon da war. Der hat mir gesagt, die größte Angst ist in meinem Leben, dass ich wieder Sünde zulasse, dann verliere ich Vollmacht. Da sind wir in der Verantwortung. Ich übe mich, sagt Paulus. Es ist ein Trainieren. Jederzeit ein unverletztes Gewissen zu haben, vor Gott und vor den Menschen. Und im 1. Korintherbrief 4 sagt Paulus, hier wird er beschuldigt, wenn wir den Zusammenhang lesen, von der Welt, von Obrigkeiten, von Christen verfolgen, aber er wird auch verrissen von Christen. Interessant, 2. Korintherbrief im Speziellen wurde Paulus ja massivst mit Vorwürfen beworfen, obwohl ja die Leute durch ihn zum Glauben fanden. Und da sagt er, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Warum? Weil er sich übt, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und Menschen. Deshalb sagt er hier, obwohl ich beschuldigt werde, ich bin mir keiner Schuld bewusst, sagt dann aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Was will er damit sagen? Das Gewissen ist nicht Gottes Stimme. Das Gewissen kann irren. Und deshalb sagt er nachher, entscheidend ist allein Gottes Urteil. Und hier gilt auch wieder dieser Beziehungsautobahn-Effekt. Ich komme jetzt zum Schluss, weil wir noch Zeit haben wollen, auch fürs Abendmahl. Und ich lese das nochmals und ihr seht es auch nochmals da vorne, dieser Vers 5, dieser Kernvers, die Hauptsumme oder die Hauptsache aller Verkündigung oder Unterweisung ist Liebe aus einem reinen Herzen, aus einem guten Gewissen und aus einem Glauben, der frei ist von jeglicher Heuchelei. Und ich möchte diese Aussage jetzt noch kurz zum Schluss zusammenfassen, dass wir das gut behalten können, mit einem Zitat von Neil Anderson. Neil Anderson sagt im Blick auf dieser Vers 5, er hat es mal so zusammengefasst, das Hauptziel Gottes für unser Leben ist Charakterentwicklung. Das heißt, dass wir immer mehr eine Person werden nach dem Herzen Gottes. Das ist das Hauptziel Gottes für unser Leben. Und das hat mit dem reinen Herz zu tun, das hat mit dem guten Gewissen zu tun und das hat auch mit einem Vertrauen zu tun, das nicht künstlich ist, sondern frei von Heuchelei. Und ich möchte das mit zwei praktischen Beispielen zum Schluss jetzt noch vertiefen, beide auch von Neil Anderson. Neil Anderson sagt nämlich, wenn wir anfangen, unser Leben nach der Hauptsache Gottes auszurichten, wie es im Vers 5 steht, dann können wir in unserem Leben manchen unnötigen Ärger ersparen, sagt er. Er nimmt als erstes die Pastoren in Pflicht. Er sagt, wenn das Selbstwertgefühl eines Pastors davon abhängig ist, dass er die ganze Stadt für Jesus gewinnt, dass er die beste Jugendarbeit hat in der ganzen Region, oder dass die Missionskollekte um 50% steigt, dann sagt Neil Anderson, das sind gute Wünsche, aber schlechte Ziele. Und er begründet das wie folgt, warum schlechte Ziele? Weil es Umstände und Menschen gibt, die das hin und wieder verhindern. Deshalb sagt er, es gibt einen besseren Wunsch für einen Pastor, nämlich den Wunsch, ich will ein Pastor sein nach dem Herzen Gottes. Und das kann niemand verhindern, auch Satan nicht, er ist besiegt. Nur ich selber kann mir da im Wege stehen. Oder das zweite Beispiel, eine Mutter hat ja normalerweise den Wunsch, ich möchte eine harmonische und glückliche Familie haben. Fragt einmal die Jungverheirateten. Die sagen das alle, ich möchte eine harmonische und glückliche Familie haben. Ein guter Wunsch. Aber Neil Anderson sagt, wenn du dein Selbstwert als Mutter von diesem Wunsch abhängig machst, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du irgendwann einmal frustriert wirst. Warum? Weil die Kinder halt irgendwann vielleicht einmal zu rebellieren beginnen. Oder der Mann kommt, oh weh, fragt Monika, plötzlich in eine Midlife-Krisis. Aber kein Mensch kann verhindern. Wenn du den Wunsch hast, ich möchte eine Frau sein nach dem Herzen Gottes, und wenn dann die Kinder vielleicht rebellieren und dein Mann tatsächlich in eine Midlife-Crisis fällt, dann ist das Beste für sie und auch für dich, wenn du eine Frau nach dem Herzen Gottes geworden bist. Eine Mutter, die Jesus vertraut. Ich habe letzte Woche Kontakt gehabt zu einer Frau, die dann kommen wird im November für den Talk-Gottesdienst. Eine Mutter, die sehr, sehr schweres, eine jüngere Mutter, erlebt hat in ihrer Familie. Und sie hat mir so nebenbei noch gesagt am Telefon, ich habe mir meine Familie und mein Leben schon ein bisschen anders vorgestellt. Was sie mit den Kindern erlebt und auch mit ihrem Mann. Die Situation ist immer noch gleich, aber sie sagt, ich bin trotzdem glücklich. Denn mein Wunsch sind nicht mehr die Verwirklichung meiner Vorstellungen, sondern ich möchte eine Frau sein nach dem Herzen Gottes. Und das macht mich glücklich. Deshalb, ich lese nochmals, dass es uns nachklingt, trotz der Hitze in der nächsten Woche. Die Hauptsache oder das Ziel von aller Verkündigung muss sein, Liebe aus einem reinen Herzen, aus einem guten Gewissen, aus einem Glauben, der frei ist von jeglicher Heuchelei. Und jetzt heißt es leider, dieses Ziel haben einige aus den Augen verloren. Das wollen wir nicht tun, sondern wir wollen es in den Augen behalten. Amen. Darf ich noch mit uns beten und lasst uns dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du so viele gute Gedanken über unserem Leben stehen. Danke, dass du auch so viele gute Realitäten geschaffen hast für unser Leben. Die Möglichkeit, dass wir ein reines Herz haben durch dich. Die Möglichkeit, dass wir ein gutes Gewissen haben dürfen durch dich. Und dass die Liebe, deine Liebe ausgegossen ist als ein Geschenk von dir. Herr Jesus, danke dafür. Und hilf uns auch, unsere Verantwortung wahrzunehmen, dass wir es nicht zulassen, dass wieder bewusst Dreck in unser Herz sich einnisten kann. Dass wir es nicht zulassen, dass Sünde wieder unser Gewissen belastet, sondern hilf uns, hilf mir, uns allen, dass wir Frauen und Männer sein dürfen, immer mehr nach deinem Herzen und zu deiner Ehre. Amen.